Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Wer sagt eigentlich, dass man ein politisches Amt braucht, um Politik zu verändern? Natascha Sagorski ist der Gegenbeweis. Sie hat eine Bewegung angestoßen, eine Debatte entfacht und am Ende dazu beigetragen, dass ein Gesetz geändert wurde. Ihr Thema: Mutterschutz nach Fehlgeburten. Etwas, worüber in Deutschland lange kaum gesprochen wurde. Wie geht sowas? Wie baut man politischen Druck auf? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 61. Folge von Mikas Matrix. Und heute hört ihr das Gespräch mit Natascha Sagorski, aber auch eine Geschichte aus Schweden, den mansplainigen Zwischenrufer, die gute Nachricht und natürlich Silke Burmeesters Kolumne »Sexistische Kackscheiße«. Nataschas Beispiel für politisches Engagement passt gerade besonders gut. Denn in dieser Woche gab es den Aktionstag für Parität. Was die Aktion will? Keine halbe Demokratie. Mehr Frauen im politischen Raum. Mehr Frauen in die Parlamente. Natascha Sagorski wartet nicht, bis andere solche Veränderungen erkämpfen. Die Autorin, Unternehmerin und Aktivistin will mit dafür sorgen. Wie wird man zur politischen Aktivistin? Was braucht es, um gegen Widerstände erfolgreich zu sein? Und warum hält Natascha viele familienpolitischen Pläne der Bundesregierung für verfehlt? Kommt her und hört zu. Ich habe Natascha bei der Aktion für Parität vor dem Bundestag getroffen und euch von dort ein bisschen Stimmung mitgebracht.
Liebes Bündnis, und es ist wirklich so schön, so viele heute Morgen hier zu sehen. Liebe Kolleginnen, und ich sehe auch einige Kollegen Abgeordnete, das freut mich auch sehr, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin eine von 630, aber auch nur eine von 204. Eine von 630 Mitgliedern unseres Parlaments, aber auch nur eine von 204 Frauen unseres Parlaments. Und das ist ein Anteil von 32,4%. Und weil sich das ändern muss, liebe Kolleginnen und Kollegen, stehen wir heute hier vor dem Reichstagsgebäude. Parität!
Wie schön, dass du da bist, liebe Natascha. Herzlich willkommen.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sag mal, vor einigen Tagen gab es ja den Aktionstag Parität jetzt. Die Initiative will, dass unsere Parlamente mit genauso vielen Frauen wie Männern besetzt werden. Du engagierst dich dafür und hast als politische Aktivistin ja gute Erfahrungen gemacht. Deinem Engagement ist es zu verdanken, dass seit letztem Jahr endlich auch Mutterschutz nach einer Fehlgeburt gilt. Sag mal, was braucht eine politische Aktivistin, damit sie so erfolgreich wird wie du? Gib mal Ratschläge.
Eine Menge Wut im Bauch. Und diese Wut dann aber
das
nicht in
passt mir sehr gut.
Aber man darf diese Wut dann nicht in Verzweiflung umschlagen lassen. Das kann natürlich auch schnell passieren. Sondern ich habe versucht, diese Wut dann wirklich konstruktiv zu nutzen und zu sagen, okay, wow, ich wurde nach einer Fehlgeburt nicht krankgeschrieben. Das ging nicht nur mir so, das ging auch ganz vielen anderen so. Das kann man sich ja vorher gar nicht vorstellen. Ich hätte nie gedacht, dass das in Deutschland so passieren könnte. Und das hat mich...
Dass man sich auch so damit alleine lässt. Ne?
Ja, und vor allem, weißt du, als mir das passiert ist, habe ich ja ganz lange gedacht, ich hatte einfach nur Pech. Ne? Ich hatte einfach eine blöde Ärztin, die einfach unsensibel war und ist halt dumm gelaufen. Aber trotzdem habe ich nach wie vor gedacht, naja, ich bin halt ein Einzelfall. Bei mir ist halt was schiefgelaufen. Normalerweise läuft das natürlich viel besser. Und aus reinem puren Zufall, weil ich eben auch Autorin bin und für mein Buch Jede dritte Frau dann viele Frauen interviewt habe, haben mir dann mehrere erzählt, du, ich wurde nicht krankgeschrieben. Und dann hat es bei mir erst Klick gemacht und dann habe ich den Gedanken zugelassen, hey, haben wir vielleicht ein strukturelles Problem? Bin ich nicht einfach ein trauriger Einzelfall? Und das hat mich so sauer gemacht, weil Fehlgeburten sind ja eh so ein Tabuthema, sprechen wir nicht drüber und deswegen denken wir, na, wir machen es halt mit uns selber aus. Im Zweifelfall gehen wir halt wieder arbeiten, kriegen dann Depressionen.
Ganz genau, denn für viele Frauen ist es ja wirklich eine ganz schreckliche Erfahrung. Und wenn sie dann sozusagen nur in ihrem unmittelbaren Umfeld auch darüber reden können, gerade weil es ein Tabuthema ist, du gehst ja nicht gerade zu deinem Arbeitgeber und sagst, ich möchte heute nicht arbeiten, ich hatte gerade eine Fehlgeburt.
Im Endeffekt müssen wir genau dahin kommen, dass wir sowas unserem Arbeitgeber sagen können und keine Angst mehr davor haben. Weil das ist auch, das habe ich auf dem Weg zum gestaffelten Mutterschutz hin, also dass Frauen nach einer Fehlgeburt auch einen anteiligen Mutterschutz bekommen, immer wieder gehört, das Argument, auch übrigens von progressiven Abgeordneten. Frau Sagorski, wir brauchen dieses Gesetz nicht, weil die Frauen trauen sich sowieso nicht, ihrem Arbeitgeber gegenüber zu öffnen, dass sie eine Fehlgeburt hatten. Denn dann kommt natürlich sofort, oh, Kinder. Kinderwunsch. Und wir sollten dahin kommen, dass auch im Berufsleben, dass einfach keine Frau mehr Angst haben muss, dass sie diskriminiert wird, weil sie schwanger war, weil sie schwanger werden will oder weil sie schwanger ist. Denn wir Frauen sind halt die mit der Gebärmutter.
Aber wenn eine Frau jetzt nach einer Fehlgeburt in Mutterschutz geht, dann wird das ja gegenüber dem Arbeitgeber auch offengelegt. Das heißt, es braucht immer noch ein Stück Mut für Frauen?
Es braucht auf jeden Fall eine Normalisierung dieses Themas Fehlgeburt. Das braucht es ganz, ganz, ganz dringend. Und was auch wichtig ist, wir haben ja auch den Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt. Ne? Das wird immer nicht mitkommuniziert, deswegen sage ich es immer gerne nochmal dazu.
Das ist gut.
Wir haben nicht nur den Mutterschutzanspruch, wir haben auch einen Anspruch auf Kündigungsschutz.
Wie lange gilt der?
Der gilt 4 Monate. Der dürfte deutlich länger sein, wenn es nach mir ging, aber immerhin.
Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Arbeitsrechte. Nur die führen dazu, dass irgendwann, also mein Wunsch ist, wenn meine Tochter irgendwann mal vielleicht schwanger werden sollte, wenn sie das möchte, und sie hat eine Fehlgeburt, dass für sie ganz klar ist, das wird jetzt keine beruflichen Nachteile mit sich bringen, weil einfach, ja, die Hälfte der Arbeitnehmenden dort schwanger werden kann und vielleicht eine Fehlgeburt hat. Und dass wir so weit sind, dass das einfach normal ist und kein Grund, einer Frau ein Projekt wegzunehmen oder die Beförderung nicht mehr zu geben. Ja, wir brauchen Parität nicht nur im Parlament, sondern auch im Büro.
Ja, ich meine, aber das ist doch auch irre. Einerseits wird gejammert, weil die Geburtenraten so niedrig sind. Das wird dann auch immer den Frauen angelastet, so nach dem Motto, nur weil ihr Karriere machen wollt und euch nicht um die Kinder kümmern wollt, deswegen stirbt Deutschland langsam aus. Und gleichzeitig wird es Frauen so schwer gemacht im Arbeitsleben, also den Beruf und die Familie in irgendeiner Form zu vereinbaren.
Vor allem, es ist ja der totale Irrglaube, dass man meint, wenn eine Frau Mutter geworden ist, ist sie auf einmal eine schlechtere Fachkraft oder so. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also ja. Ich habe jetzt 2 lebende Kinder.
Wie lernst du organisieren?
Aber hallo.
Wie lernst du deine Arbeit in möglichst kurzer Zeit zu erledigen?
Ich war noch nie so gut in Multitasking wie heute. Was ich in 2 Stunden erledige, das habe ich Mitte 20, da habe ich glaube ich 5 Stunden für gebraucht. Und es gibt ja mittlerweile auch Studien, den Maternal Strange Report und so weiter und so fort. Also wir können das sogar wissenschaftlich belegen, dass wir Mütter mehr Fähigkeiten entwickeln, wenn wir Kinder bekommen haben. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es sowas auch für Väter gibt.
Das wäre ja wirklich interessant. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, weil sie ja sozusagen in dieses tägliche To-Do mit den Kindern so häufig so wenig mit einbezogen werden oder sich auch so wenig kümmern. Also die sozusagen Quality Time nehmen ja Väter gerne mit ihren Kindern, aber das Tägliche, das Putzen, Waschen, Kochen und dann bei Kindern wickeln, füttern, trösten und so?
Also das ist auch, also bei uns zu Hause ist es wirklich so, dass mein Mann und ich das mittlerweile wirklich sehr, sehr fair teilen. Teilweise in Hochphasen auch eher mehr Care-Arbeit übernimmt als ich, weil es einfach nicht anders geht. Aber das ist schon ein großes Umdenken und ich sehe das auch oft im Freundesbekanntenkreis, dass es nicht die Normalität ist. Aber natürlich müssen wir dahin kommen. Also ich meine, wenn in Schweden Väter nur 2 Monate Elternzeit nehmen, dann werden die schief angeguckt. Und ich weiß, dass zum Beispiel einzelne Konzerne, bei Audi ist das, glaube ich, so, wenn man wirklich den Weg zum höheren Management einschlagen will, dann muss man entweder mal gepflegt haben, ein halbes Jahr oder so, einen Angehörigen. Man muss entweder ins Ausland gegangen sein oder man muss wirklich Care-Arbeit für Kinder übernommen haben, also Elternzeit. Und das ist der richtige Ansatz. Dass wir irgendwann wie in Schweden, wenn ein Vater nicht bewiesen hat, er hat so und so viel Elternzeit genommen und hat diese Skills, die so wichtig sind, erlernt, dann ist es für ihn negativ im Beruf. Und wenn wir da mal in Deutschland sind, dann hat sich, glaube ich, viel verändert.
Also ich glaube, sehr viele, vor allen Dingen junge Männer, lernen tatsächlich erst dadurch richtig Verantwortung. Also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber in meiner Zeit als Chefredakteurin der Taz oder auch als Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau habe ich das immer sehr unterstützt, dass Väter in Elternzeit gehen, weil ich immer gesagt habe, sie gehen als Männer in Elternzeit und kommen als Menschen zurück. Weil sie plötzlich, aber ich habe das einfach so oft erlebt, weißt du, dass junge Männer, die haben ihren Job gut gemacht, aber wenn es darum ging, in der Redaktion Verantwortung zu übernehmen, war es immer etwas schwierig. Wenn sie aus Elternzeit gekommen sind, und ich rede jetzt nicht nur von 2 Monaten, sondern dann tatsächlich länger, dann hat man gemerkt, dass sie einen anderen Blick auf die Welt haben, dass sie einen anderen Blick auf andere Menschen, auf ihre Umgebung haben, dass sie alles viel besser beurteilen und zusammenbringen können und dann auch sich anders engagieren wollen.
Glaube ich dir sofort. Und das ist so wichtig. Ich finde auch dieses, also ich merke ja, wie mich das Muttersein verändert hat oder schon der Weg dahin mit der Fehlgeburt. Ne? Das war ja bei mir wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe danach meinen Job aufgegeben, habe mich ganz dem Engagement gewidmet, habe eine eigene NGO gegründet. Aber auch wenn das alles nicht gewesen wäre, das hat so viel mit mir gemacht. Das hat mich, meine Werte so nachhaltig verändert. Ich bin viel verständnisvoller gegenüber anderen Menschen, als ich das davor war. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Männer sind sowieso eine Sache, aber auch wir Frauen. Ich als noch kinderfreie Frau damals im Job, ich hatte auch nicht immer Verständnis, wenn die Mutti dann früher gehen musste und das Meeting dann eine andere Uhrzeit und so. Ne? Also ich war da ganz schön intolerant, muss ich heute sagen, wirklich. Und ich glaube, wenn wir das aber bisschen weitergeben und vielleicht das schaffen von Anfang an, dass wir alle gerade unter Frauen mehr Solidarität miteinander haben, ob wir Kinder haben oder nicht, da müssen wir noch mehr drüber reden, weil dieser Gap zwischen hat keine Kinder, hat Kinder, ist manchmal so, dass da gegenseitig ein Verständnis nicht so ausgeprägt ist, wie es sein sollte. Und wenn wir Frauen untereinander nicht solidarisch sind, dann, ja mei, was wollen wir dann von den Männern erwarten?
Ja, aber weißt du, was mich daran echt stört? Ich finde natürlich, du hast recht, dass Frauen sich untereinander, Kinderlose, die mit Kindern unterstützen sollten. Aber was wirklich ärgerlich ist, dass du bei deinen Mitarbeitenden auch beobachten kannst, dass es immer die Frauen sind, die sich dann im Notfall um die Kinder kümmern. Also, dass es immer die Mutter ist, die angerufen wird, wenn der oder die Kleine im Kindergarten irgendwie krank wird oder Probleme bekommt.
Das ist ein super hartes Umdenken, weil, also gerade bei mir ist es ja oft so, ich bin oft gar nicht greifbar. Ich bin halt in Berlin, wie jetzt auch. Also wenn jetzt die Kita anruft, dann muss mein Mann einfach ran. Und das wissen die aber auch. Und bei einer sehr guten Freundin von mir ist es auch so. Da ist sie wirklich Geschäftsführerin im Unternehmen. Er hat einen etwas weniger stressigen Job. Und wenn der Sohn krank ist, dann bleibt er zu Hause. Und dann hat ihn tatsächlich seine Chefin einbestellt und gesagt, Entschuldigung, warum müssen Sie denn immer zu Hause bleiben? Sie haben noch eine Frau.
Nein.
Ja. Also ich glaube, das sind einmal ne, die Familien selbst, wo dieses Umdenken stattfindet. Aber dann, wenn das schon so ist und wenn das so passiert ist, weil sie verdient einfach mehr als er. Ne? Ich glaube, da ist auch Gender Pay Gap. Wenn der nicht mehr da ist, dann wird sich das automatisch ändern. Aber dass dann der Arbeitgeber, in dem Fall sogar eine Frau, die selbst Kinder hat, dass die das in ihrem Kopf auch klar bekommt, nee, er fällt jetzt immer aus, weil ist halt gerade Winter, ist halt gerade Infektzeit in der Kita und dieser Mitarbeitende ist halt jetzt öfter mal einfach weg, aber seine Frau hat einen anderen Job und kann nicht so oft einspringen. Aber,
ja. Ich fände das ja großartig von dem Moment an, wo Mütter und Väter sich die Arbeit und die Betreuung wirklich teilen, kann kein Arbeitgeber mehr Mütter oder Väter diskriminieren. Und das ist doch das Ziel.
Bis auf, und deswegen wieder mein wichtiger Punkt, keine Frau darf diskriminiert werden, weil sie schwanger war, schwanger ist oder schwanger werden möchte. Wir können die Elternzeit so paritätisch aufteilen, wie wir wollen. Das funktioniert mit den Schwangerschaftsmonaten nicht.
Nein, natürlich nicht.
Wir sind
nicht
immer die mit der Gebärmutter. Und deswegen, und das war auch immer mein Argument, oder ist mein Argument für den gestaffelten Mutterschutz, wir brauchen solche Gesetze, die diese biologische Tatsache, die halt da ist, die das einfach abfedern kann. Weil Elternzeit aufteilen, das kriegen wir gut hin. Aber wir sind halt kann man jetzt sehen, man will leider glücklicherweise die mit der Gebärmutter, diese Lastbürde geschenkt, whatever, das ist halt bei uns. Und da muss der Staat dafür sorgen, dass wir deswegen geschützt und dass das abgefedert wird.
Ja, ja. Und auch da muss man ja leider sagen, dass die Politik, wir werden da ja auch noch drüber reden, manchmal denkt, die Frauen kriegen das schon hin.
Ja, ja.
Was mich wirklich interessiert, Natascha, ist es dir nicht schwer gefallen? Wir haben ja vorhin drüber geredet, dass Fehlgeburten immer noch ein Tabu sind. Ist es dir nicht schwer gefallen, damit wirklich rauszugehen, an die Öffentlichkeit zu gehen? Das ist doch ein Schritt.
Ich hatte meine Fehlgeburt 2019 und ich habe die Petition gestartet 2022. Allein da sieht man schon, also diese Kraft musste ich erstmal sammeln und ich musste auch erstmal so weit selber das verarbeitet haben, um darüber sprechen zu können, weil ich am Anfang natürlich, ich habe mich zwar irgendwann dann bemüht und habe gesagt, ja, warum war ich vor 4 Wochen nicht da? Ich habe eine Fehlgeburt gehabt, ich habe ein Baby verloren. Also mir war von Anfang an wichtig, damit offen umzugehen, wenn ich die Kraft hatte. An manchen Tagen hatte ich sie auch nicht. Dann habe ich gesagt, ich war krank, das ist auch in Ordnung. Aber wenn ich die Kraft hatte, dann wollte ich damit auch offen umgehen. Und weißt du, das Feedback, was dann kam, war eigentlich nie, Fehlgeburt noch nie gehört, sondern das war immer, oh, hatte ich auch, hatte meine Schwester, meine Mutter, meine Kollegin, meine Freundin. Auf einmal war mein komplettes Umfeld voll von Fehlgeburten. Und das war einmal bestärkend und toll, weil dieses...
Und andererseits hast du dich gewundert, warum habe ich das vorher nicht gehört?
Genau, und weil am Anfang hatte ich erstmal dieses, ich bin die eine, ne? Ich habe es nicht geschafft, alle anderen, ne, Kinder kriegen es einfach zu der Welt, du versuchst irgendwie 30 Jahre lang bloß nicht schwanger zu werden und dann willst du schwanger werden und dann klappt's auch noch und dann denkst du, okay, super, alles wunderbar und dann kommt diese Fehlgeburt ums Eck und wie normal diese Fehlgeburten sind, das spürt man ja vorher nicht, weil man nichts davon sieht und nichts davon hört. Und deswegen war es mir von Anfang an wichtig, darüber zu sprechen. Und wenn ich eben diese ganzen Reaktionen bekommen habe, dann auch wurde es noch wichtiger, weil, ne, wie du gerade sagst, warum wusste ich das alles nicht? Und
weil es dir niemand erzählt hat.
Es hat mir niemand erzählt und ich habe auch nicht gefragt. Ne? Das ist ja auch so ein, ist auch so ein Tabuthema. Also warum reden viele Frauen auch nicht drüber, weil du natürlich dein Gegenüber irgendwo auch belastest, ne? Wenn wir uns
ja,
jetzt irgendwie
ja
treffen auf einer Veranstaltung.
Eine ganz traurige Erfahrung, die
ja,
man
ja,
macht.
Ja, aber weißt du, wenn du mich jetzt fragst, Natascha, na, wie geht's dir? Und ich sage, oh, du nicht so gut, ich habe letzte Woche mein Baby verloren. Dann bist du auch erstmal da und schluckst
ja,
und
ja.
Es steht dann da im Raum zwischen uns. Und
ich weiß vielleicht nicht, wie ich darauf reagiere.
Ganz genau, weil wir sind in unserer Gesellschaft nicht so gut damit, mit solchen Themen, Tod, Trauer und dann auch noch, Gott, totes Baby im Bauch, damit umzugehen. Und viele Frauen haben gesagt, ich hätte gerne früher drüber gesprochen, aber ich habe gedacht, das will keiner hören. Ich wollte die anderen nicht belasten und deswegen müssen wir davon wegkommen. Deswegen brauchen wir Wissen zu Fehlgeburten. Deswegen setzen wir uns auch für eine Aufklärungskampagne ein, damit dieses Wissen, hey, jede dritte Frau, das ist so blöd es klingt, Fehlgeburten sind irgendwo normal, die gehören dazu. Und wie viele Frauen sagen manchmal zu mir hier, ja, ich hatte eine Fehlgeburt, aber ach, Natascha, ich war auch Fahrradfahren ganz schön viel. Oder ich bin aber auch nach Mallorca
geflogen.
Ach,
das sieht auch noch, ja,
ich bin schon auch ein bisschen schuld.
Die Schuld auf sich selbst.
Das ist ja kompletter Blödsinn. Die sind nicht schuld, aber sie haben das Wissen gar nicht, dass Fehlgeburten so normal sind. Und sie haben auch nicht das Wissen, dass sie immer bei einer Fehlgeburt Anspruch auf eine Hebammenbegleitung haben. Ich habe meine Hebamme nicht angerufen, als dann der Ultraschall war, dass das Herz nicht mehr schlägt beim Baby. Hätte ich es mal gemacht. Ich glaube, ich wäre wesentlich besser durch die Zeit gekommen. Aber ich dachte, naja, bin ja nicht mehr richtig schwanger. Aber jede Frau hat Anspruch auf Hebammenbegleitung. Nicht jede Frau weiß das. Nicht jede Frau muss wie ich dann ins Krankenhaus und eine Operation machen. So eine Ausschabung nennt man das, eine Curettage. Furchtbares Wort, Ausschabung. Ich habe das machen lassen, weil ich wollte ganz schnell raus aus der Situation. Ich wollte mein totes Baby nicht mehr im Bauch haben. Aber ich glaube, hätte ich da mal 2, 3 Nächte drüber geschlafen, hätte meine Hebamme angerufen und hätte dann vielleicht mit Medikamenten diese Geburt selbst eingeleitet, das wäre wesentlich schonender und besser für mich gewesen. Aber ich wusste nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Und so geht es den meisten Frauen. Und deswegen muss dieses Wissen zu Fehlgeburten Allgemeinwissen werden.
Aber weißt du, was ich daran so irre finde? Wir reden jetzt hier über Fehlgeburten, aber es gibt doch so viele Themen, die Frauen betreffen und über die wir viel zu wenig wissen. Gerade auch im Gesundheitsbereich, aber natürlich nicht nur im Gesundheitsbereich. Die Gesellschaft und auch die Politik tut ja offenbar immer so, als wäre alles, was Frauen betrifft, eigentlich nicht ganz so wichtig. Nicht ganz so wichtig wie
Gedöns.
Das. Ja, genau, wir erinnern uns an Ex-Kanzler Schröder und sein Gedöns. Das ist doch eigentlich auch ein Grund, warum Frauen zu Aktivistinnen werden müssen. Sonst passiert doch nichts. Sonst kümmert sich doch niemand. Wir hatten das mit der Parität. Ich meine, würde sich die Politik von sich aus darum kümmern, dass Frauen gleichberechtigt in den Parlamenten vertreten sind, wenn nicht so ein Druck von außen kommt?
Ganz offensichtlich nicht. Also, und das war auch wirklich meine absolute Erfahrung, dass dieses Thema, gerade Mutterschutz bei Fehlgeburten, was in erster Linie Frauen betrifft, natürlich gehören da auch immer Väter dazu, aber das Körperliche, das sind erstmal die Frauen, dass das als nicht so wichtig erachtet wurde. Das war so mein Aha-Erlebnis. Ich durfte dann das erste Mal im Familienausschuss mein Thema vorstellen, weil eine Abgeordnete, Leni Breimeyer war das damals, die, das war so mein Gamechanger.
Leni ist großartig, ja, die war ich hier auch schon im Podcast.
Ach, super, ja. Nee, Leni war...
Von der SPD, ne?
Ja, genau, Leni war... Die war wirklich klasse. Die hat mich auf Instagram angeschrieben. Ich war halt viel in den Medien mit der Petition, aber es war politisch noch nicht wirklich viel passiert. Und ich habe gesagt, okay, die Frau macht so eine Welle, die schreibe ich jetzt mal an. Und sie dachte aber damals noch, nur weil die Frau Sagorski eine Fehlgeburt hatte, müssen wir kein Gesetz ändern. Das war eigentlich ihr Mindset. Hat aber Respekt gehabt vor dem, was ich da auf die Beine stelle, hat mich in den Bundestag eingeladen. Und dann hat sie mir eine Stunde gegeben. Da waren wir so, wie du und ich jetzt. Und diese eine Stunde habe ich ihr erklärt, worum es mir geht, was das Problem ist. Und dann hat sie gesagt, Frau Sagorski, Sie haben da einen Punkt, mir war das so nicht klar. Das können wir ändern. Ich setze mich mit Ihnen jetzt dafür ein und ich beantrage jetzt eine Fachanhörung im Familienausschuss. Das hat sie getan. Und so hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, in diesem Petitionsausschuss vor allen relevanten Abgeordneten in dem Bereich vom kompletten Familienausschuss mein Problem vorzustellen. Und ich hatte nicht viel Redezeit, 3 Minuten oder so, dann nochmal 2 Fragen
aber
unten.
Besser aber als nichts, oder?
Hat gereicht. Und danach kamen die Abgeordneten aller demokratischen Parteien auf mich zu und haben gesagt, sehen wir, unterstützen wir, finden wir gut. Und ich dachte dann, na, das war ja leicht, super. Also eigentlich
ist naja, aber du hast ja Jahre dann, vorher dafür.
Ja, aber das war ziemlich am Anfang schon. Das war ziemlich am Anfang. Aber mein Fehler auch bei einer ja, naiven Annahme, das war ja leicht, war, dass nur weil der Familienausschuss was gut findet, dass das die Fraktionsspitzen und die Oberen auch wichtig finden. Und das war das große Learning und das hat dann 2,5 Jahre gedauert, dieses
den
Thema...
Den ganzen parlamentarischen Weg zu gehen.
Genau, nach oben zu bringen, weil es war ja nur Familienpolitik. Es hat ja nur Frauen betroffen und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und ohne diese weiblichen Abgeordneten, ich habe mir wirklich Verbündete in allen demokratischen Parteien gesucht und habe vielleicht auch manchmal genervt, ziemlich sicher auch genervt, hat auch Frau Paus mir gesagt, dass ich genervt habe.
Ja, das ist aber auch gut. Ich meine, anders geht's doch offenbar nicht, oder?
Ja, und mit diesen Verbündeten, und das waren wirklich 90% weibliche Abgeordnete, haben wir es in der schwersten Zeit geschafft, Ampel aus, ne? Es gab gar keine richtige Regierung mehr, haben wir es trotzdem geschafft, eine Mehrheit zu finden, einstimmiger Beschluss im Bundestag, dass dieses Gesetz noch in der allerletzten regulären Sitzungswoche der Legislatur verabschiedet wurde. Das war die Woche vom großen Dammbruch, wo die Union mit der AfD abgestimmt hat, wo es auf einmal hieß, wir machen gar nichts mehr zusammen. Also wir hatten wirklich Drama bis zur letzten Sekunde. Und der einzige Grund, warum das geklappt hat, war dieses Netzwerk an weiblichen Abgeordneten, die gesagt haben, morgen ist wieder Wahlkampf, ne? Morgen gehen wir da raus. Was ihr da gemacht habt, geht gar nicht, wirklich, schämt euch. Aber egal, hier geht es um die Frauen und dazu stehen wir und gemeinsam ziehen wir das durch und das können wir auch. Und das war so ein besonderer Vibe und das waren weibliche Abgeordnete. Und wenn wir von denen wenigstens 50% im Parlament hätten, wäre die Politik schon ein bisschen anders.
Ganz genau. Aber das ist ja das Bittere, dass es diese Momente, wo Frauen die Politik machen, über die Parteigrenzen hinweg sich entscheiden, das Thema ist uns so wichtig, die Kerle in unseren Parteien, die können uns mal. Es passiert einfach viel zu wenig. Ja. Ich glaube, dass es an deiner Energie und auch, dass du genervt hast, lag, dass du so erfolgreich damit warst. Ich musste ja ein Geständnis machen. Ich habe ja relativ früh mitgekriegt, dass du diese Petition gestartet hast. Wir haben ja auch hier in Berlin gemeinsame Netzwerke und ich fand die Initiative völlig richtig, auch wenn ich keine Betroffene bin. Ich fand sie großartig. Ich habe aber nicht dran geglaubt. Ich habe wirklich gedacht,
hast du dich alleine.
Das kommt nicht durch. Auch natürlich wegen dieser typischen Frauengeschichte. Also wir müssen ja nur mal an so Sachen wie Paragraph 218 denken. Diesen jahrzehntelangen Kampf. Aber es gibt ja noch andere Bereiche im frauenpolitischen Fragen, wo es echt schwierig ist, voranzukommen. Denken wir nur mal ans Gender Pay Gap. Denken wir nur mal an Quotierungen in unterschiedlichsten Bereichen für Unternehmen. Wie lange hat es gedauert, bis es eine Quote für Unternehmen gab, also für Aufsichtsräte und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich wirklich nicht dran geglaubt, dass du Erfolg haben könntest. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel.
Nee, das nehme ich dir gar nicht übel, weil das war so das beherrschende Feedback, das mich erreicht hat. Also ich hab wirklich noch einen Tag, bevor die dritte Lösung war und das Gesetz verabschiedet wurde, habe ich E-Mails bekommen, Frau Sagoskin, ist schon klar, dass das in dieser Legislatur nichts mehr wird. Also das, ja, weil da auch so ein großer Frust ist. Deswegen war ja auch dann die Freude umso größer, dass es geklappt hat unter diesen Voraussetzungen.
Und sag mal, was glaubst du denn, hat am Ende sozusagen den letzten Kick ausgemacht? Die Petition, die Medienarbeit, deine persönlichen Geschichten und die Geschichten anderer Frauen oder eben die parteiübergreifende Allianz von Politikerinnen. Was war das Entscheidende?
Das alles zusammen. Also die Basis war diese parteiübergreifende Allianz von Politikerinnen, aber, und es kam auch immer wieder das Feedback, Natascha, jetzt musst du in die Medien gehen, jetzt musst du wieder laut werden, weil diese Allianz von Politikerinnen musste das ja auch immer in ihren Fraktionen durchkämpfen. Und deswegen war es so wichtig, dass wir immer laut geblieben sind und immer weitergemacht haben und dann auch noch da die Fühler ausgestreckt. Also ich bin wirklich ja von Bayern nach Berlin bestimmt dreimal im Monat gefahren und diese Gespräche im Hintergrund waren wahnsinnig wichtig. Man denkt immer so, man startet eine Petition und dann kriegt man viele Unterschriften, das ist ein Petitionsausschuss und dann wird das ein Gesetz und so ist es nicht. Die Petition ist ganz wichtig, weil die auch ein Sprachrohr ist und weil sie zeigt, das ist gesellschaftsrelevant. Du wirst überhaupt wahrgenommen, auch in den Medien. Aber es war ein wirklich, also es hätte, glaube ich, nichts fehlen dürfen. Und das war eben auch so ein Learning. Wir wurden so eine Bewegung, wir wurden immer größer und wir hatten halt dieses parteiübergreifende Bündnis, was mir nochmal so gezeigt hat, wie die Mitte funktioniert. Weil es ja immer heute, man hört ja andauernd, ne, die Demokratie funktioniert nicht mehr und die Mitte und so. Doch, also beim gestaffelten Mutterschutz hat die Mitte brilliert. Es war eine Sternstunde der Demokratie, sagt Leni Breilmeier immer. Weil es halt wirklich, wirklich, wirklich funktionieren kann, wenn sich Menschen hinter einem Thema zusammenfinden und dort was verbessern wollen. Und das ist der Kern von Politik.
Du hast ja auch die NGO-Familie sind alle gegründet. Und ich finde, das klingt super und ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen, also Solidarität mit Familien. Nur bei der Bundesregierung hat man aktuell ja das Gefühl, eigentlich ist ihr Familienpolitik nicht wichtig, oder?
Mir fällt jetzt keine Regierung der letzten Jahre ein, wo ich das Gefühl hatte. Also ich war jetzt.
Also ja, da hast du auch recht, ja.
Es ist schon.
Also ich dachte halt jetzt an die neuen Gesetzesvorhaben, die diese Regierung plant und die ja echt hässlich sind, was Familien angeht.
Ja, also ob da das letzte Wort gesprochen ist, was das Elterngeld betrifft, da
zum Beispiel
mag ich noch keine Prognose, weil. Also auf gut Deutsch, dass sie so doof sind, das Elterngeld nicht zu streichen, aber zumindest, das kann ich mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen. Abwarten, weil es gab schon mal die Befürchtung während der Koalitionsverhandlungen, dass das Elterngeld minimiert werden soll. Und dann habe ich da auch zu kommuniziert und dann hat mich eben mein Netzwerk angerufen aus diesen Verhandlungen raus und gesagt, Natascha, was redest du da? Das stimmt überhaupt nicht. Das hat irgendein Hinterbänkler, irgendein Medium gesagt, wir wollen das stärken. Und im Koalitionsvertrag steht ja was komplett anderes.
Ganz genau. Genau, im Koalitionsvertrag steht, dass diese Regierung Eltern und damit das Elterngeld stärken wollen. Aber jetzt sind es ja nicht nur Hinterbänkler, sondern nicht umsonst stellt sich ja die Familienministerin hin und sagt, ich werde dafür kämpfen, dass das nicht passiert. Aber wir haben es ja auch bei Lisa Paus gesehen, Familienministerinnen haben kein besonders starkes Standing in den Regierungen.
Nee, ist ja das Ministerium des Gedöns. Also da sind wir genau wieder. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen haben wir ja unsere Initiative gegründet, Unternehmen mit Haltung, wo wir halt ganz klar sagen, Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, wir brauchen ein komplettes Rebranding von Familienpolitik, weil ich habe das immer wieder erlebe ich das auch in Gesprächen, dass Familienpolitik in Konkurrenz zur Wirtschaftspolitik gestellt wird. Ne? Okay, das ist jetzt Familienpolitik, aber wir haben gerade echt große Probleme. Wirtschaftspolitik, die Wirtschaft. Und dann manchmal, ja, dann guck doch mal.
Ist ja genau das, was momentan passiert.
Guck doch mal in ein Unternehmen, ne, unser guter deutscher Mittelstand. Ich bin ja ganz der Meinung, dass das auch sehr wichtig ist. Aber guck doch mal mittags in der Kantine in so ein Unternehmen des guten deutschen Mittelstandes und frag mal die Leute, wer von euch ist Teil einer Familie? Und wie viele werden dann sagen, ich bin nicht Teil einer Familie? Weil alle haben Eltern, Geschwister, Kinder, andere Verpflichtungen. Familie ist wirklich, wirklich, wirklich die Basis des Ganzen.
Und sei es, dass man sich seine Familie sucht.
Absolut. Menschen, ich würde ja Familie immer so definieren, das sind mehr als zwei Menschen oder mindestens zwei Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen.
Ganz
das ist
genau
eine Familie. Und die betrifft Familienpolitik. Und wenn Familien nicht funktionieren, funktioniert die Wirtschaft auch nicht. Und da Familie eben, so heißt ja die NGO, Familie sind alle, das Familie sind halt einfach alle. Und wenn diese große Unzufriedenheit, die wir ja auch gerade spüren, die ist ja da, die kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass Familien sich schlecht aufgehoben fühlen. Schau mal, ich alleine jetzt, also wir haben das große Privileg, wir haben zwei Kindergartenkinder, wir haben zwei Kindergartenplätze, die kosten sehr viel Geld und wir kriegen im Moment, und es ist nicht Winter, es ist nicht Grippezeit, wir kriegen mehrfach im Monat E-Mails, dass diese Woche Notbetreuung ist und unsere Kinder maximal zwei Tagen in die Kita kommen können. Und
sowas ist ein, ich meine, sowas macht mich wirklich unglaublich wütend. Wie viele Jahre geht es in der Politik schon darum, dass Kindergartenplätze garantiert sind, dass die Kinder gut betreut werden und so weiter und so weiter. Und hinzu kommen eben nochmal die besonderen Herausforderungen von Kindern aus bestimmten sozialen Zusammenhängen, die eine besondere Betreuung brauchen, die noch kein Deutsch können und so weiter und so weiter. Und du hörst vor allen Dingen in bestimmten Regionen, hier in Berlin ist es ein bisschen besser, im Osten ist es auch ein bisschen besser, aber in bestimmten Regionen werden die Familien und vor allen Dingen in der Regel die Mütter damit komplett allein gelassen. Es ist ein Skandal.
Ja, und es ist auch schlecht für die Wirtschaft. Und das ist eben diese Brücke, die nie gebaut wird oder viel zu selten gebaut wird.
Aber es wird immer davon geredet, wir müssen Beruf und Familie vereinbaren. Aber das dazu gehört, dass eben der Freiraum für Eltern da ist, zu arbeiten und sich gleichzeitig gut um die Kinder zu kümmern und auch eine gute Betreuung zu haben.
Ich fand ja auch diese Idee von dieser Lebensarbeitszeit, ne? Das war, es ist doch so meistens am Anfang, ne, wir wollen Karriere machen, wir klotzen richtig ran. Irgendwann kommt die Zeit, wo du Kinder hast, wo du vielleicht dich auch um Eltern. Also bei mir ist so, mein Vater ist jetzt pflegebedürftig, ich habe jetzt gerade beides. Da kannst du, ich kann jetzt nicht mehr diese 50, 60 Stunden runterrocken, die ich vielleicht zu meinen PR-Agentur-Zeiten, wo ich früher war, geleistet habe. Aber irgendwann kommt die Zeit wieder, wo ich wieder weiter rocken kann. Aber es gibt eben gewisse Phasen im Leben, wo wir es Menschen ermöglichen müssen, wie das ja in Schweden auch gemacht wird, dass wir da eben mehr Zeit für Care-Arbeit brauchen. Deswegen sind wir keine schlechteren Arbeitskräfte. Und wenn ich gerade Schweden sage, wir haben einen riesigen Fachkräftemangel. Wir konkurrieren ja weltweit um Fachkräfte. Ja, aber wenn ich jetzt eine Fachkraft bin, dann gehe ich doch nicht dahin, wo ich weiß, ah, da werde ich mir vielleicht auch nie ein Haus kaufen können. Mein Kind ist wahrscheinlich wahnsinnig schlecht betreut in der Kita. Kinderkrankenhausplätze ist wieder ein ganz großes Thema. Also da ist einfach so viel in Argen bei uns und da ist Familienpolitik einfach ein Standortfaktor. Deutschland als Wirtschaftsstandort ist schlechter, wenn Familienpolitik schlecht ist und das müssen wir viel lauter kommunizieren.
Wir müssen ja nur mal die Frauen angucken. Warum gibt es denn so viele Frauen, die, wenn sie Kinder haben, gar nicht arbeiten oder in Teilzeit arbeiten? Jedenfalls nicht so, wie sie zum Teil ja auch wollen. Ich meine, so ein Modell, dass Eltern sagen, wir reduzieren beide, um genügend Zeit für unsere Kinder zu haben. Wir arbeiten aber auch beide, während es ja jetzt so ist, die Männer arbeiten voll und die Frauen arbeiten gar nicht oder in Teilzeit. Das ist doch nicht richtig.
Ich sag nur Ehegattensplitting.
Ja, ganz, ganz genau. Und was hältst du denn eigentlich von dieser Idee, die ja auch rumgeistert im Zusammenhang mit dem Elterngeld, dass das Elterngeld reduziert werden soll, wenn Männer nicht mehr als, also die Väter, nicht mehr als 2 Monate sich um die Kinder kümmern. Weil bisher ist es ja so, dass die allermeisten Väter, die gehen zwar in Elternzeit, aber eben nur diese 2 Monate. Und der Rest bleibt dann doch wieder an den Frauen hängen.
Also jetzt mal langsam. Natürlich finde ich es wichtig, dass Väter sich kümmern.
He's Mr. Know-it-all.
Aber 2 Monate Elternzeit sind schon ein krasser Einschnitt für einen Mann. Der Job ist ja schließlich kein Hobby. Da muss man schon dranbleiben. Außerdem kann eine Mutter das einfach besser. Nicht, weil sie eine Frau ist, ich bin ja kein Shovi, sondern weil sie da natürlich hereingewachsen ist. Stillen, Nähe, Windelgrößen. Ich bin da eher für die großen Linien zuständig. Und finanziell ist es auch kompliziert. Ich verdiene halt mehr. Rein zufällig natürlich, nicht strukturell. Feminismus schön und gut, aber der Bausparvertrag gendert nicht. Und mein Arbeitgeber ist da auch nicht so weit. Klar, offiziell ginge eine längere Elternzeit. Aber ich will ja nicht, dass die Kollegen denken, ich mache mir eine schöne Zeit. Außerdem, früher haben Väter gar nichts getan. Heute nehmen wir 2 Monate. Das ist Fortschritt. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag gewickelt.
Natascha, wenn du dir den Mansplainer so anhörst, bedauerst du dann die armen Väter?
Also mein Mitleid hält sich da sehr in Grenzen. Und ich bin der Meinung, dass Väter wunderbare Mütter auch sein können. Okay, sie können keine Milch produzieren, aber ansonsten, mein Mann kann unsere Kinder wunderbar beruhigen und ihnen ein wunderbares Gefühl geben, wenn sie in emotionalen Höhen und Trotzphasen sind. Also ich glaube, das ist einfach eine Ausrede. Ich glaube, das viel wichtigere reale Problem, auch wenn wir von den Vätermonaten sprechen, ist, dass wir halt einfach diesen Gender Pay Gap haben. Und da müssten wir zuallererst ansetzen, denn ganz oft ist es ja so, dass Väter deswegen wenig Elternzeit nehmen, weil die Familie sich hinsetzt, sagt, okay, wie finanzieren wir das? Das haben wir auch gemacht. Das war eine Herausforderung. 2 Kinder hintereinander zu kriegen, ist eine finanzielle Herausforderung.
Natürlich.
Und wenn der Mann viel, viel mehr verdient und wir auch noch Ehegattensplitting und alles haben, um das weiter zu befeuern, dann ist es auch irgendwo betriebswirtschaftlich logisch, dass er weniger Elternzeit nimmt. Aber das hat nichts mit Biologie zu tun. Das hat was mit einer Ungerechtigkeit zu tun, was den Gender Pay Gap betrifft. Und deswegen müssen wir dahin kommen, dass einfach Männer und Frauen für ihre Arbeit gleich viel verdienen.
Das, was du beschreibst, dass eben der Gender Pay Gap greift, weil die Frauen so viel weniger verdienen als die Männer, das passiert ja oft nach dem ersten Kind. Also wenn du junge Leute hast, beide gut ausgebildet. Häufig sind die Frauen sogar besser qualifiziert, machen bessere Abschlüsse, wenn es zum Beispiel um Universitäten geht oder so.
Ich glaube, es ist eben, man muss halt schauen. Also ich kenne halt viele Stimmen, auch wenn ich mich dazu äußere, gerade bei Instagram und so kommt auch, nehmt uns nicht diese 12 Monate Elternzeit weg, ne? Dass Frauen sagen, ich arbeite so viel und werde meine Kinder auch in Betreuung geben, aber ich möchte diese 12 Monate mit meinem Kind. Und dann kann ich sagen, okay, das kann ich auch wieder nachvollziehen. Ich
ja, finde, aber man könnte doch besser, die Elternzeit einfach ausweiten.
Genau, ganz genau. Das wollte ich gerade, darauf ja. wollte ich hinaus. Ich finde das beste Konzept, und es gibt diese Vorschläge, ja, dass man es einfach ausweitet, weil das ist einfach so, so wahr. Bei uns wird dieses Care-Arbeit, das wird ja als ein Verlust für die Wirtschaftsleistung Deutschlands gesehen, ne? Wenn die Männer jetzt auch noch ein Jahr zu Hause bleiben, um Gottes Willen. Und das ist einfach so kurz und so falsch gedacht. Und deswegen wieder dieses Rebranding. Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. Ein Vater, der zu Hause ein Jahr Care-Arbeit geleistet hat in Vollzeit, wie du gesagt hast, der kommt als anderer Mensch zurück.
Ja, kommt
und
er.
Und das wird nicht gesehen.
Und das wäre doch ideal. Wenn schon das Argument natürlich auch aus biologischen Gründen immer angeführt wird, na ja, Kinder brauchen am Anfang und die Mutter stillt und so, alles gut. Aber warum sagt dann die Frau nicht, die Mutter, ich bleib das erste Jahr zu Hause, der Vater das zweite Jahr zu Hause?
Das ist das ideale Modell, finde ich.
Beide verlieren weder ihre Qualifikation,
ja. Ja.
Denn du verlierst nur bei ganz wenigen Jobs nach einem Jahr den Überblick. Danach steigen sie beide mit reduzierten Jobs ein, solange die Kinder klein sind und verdienen eben beide ihr Geld und sind beide auch ökonomisch unabhängig und können, wenn irgendwas schief geht, mit einem Partner auch ihre Kinder ernähren. Darum geht es doch auch.
Ganz genau, ja. Und, ne, und dann geht es weiter mit Altersarmut und so weiter. Aber also wenn wir beide jetzt im Familienministerium wären, dieser Vorschlag, Anrecht, natürlich keine Frau muss 12 Monate nehmen, Männer, naja, die vielleicht eher. Aber
man will sie nicht. Aber, ich bin dafür, aber sie müssen.
Ja, ja. Man hat den Anspruch pro Elternteil, egal ob Mann, Mann, Frau, Frau, pro Elternteil 12 Monate Elternzeit. Ich glaube, dass das die Wirtschaftsleistung nicht mindern, sondern steigern würde langfristig.
Natürlich, weil viele Frauen würden ja gerne auch in ihrem Job einfach gut sein, ja, die Zeit haben und so weiter und so weiter und nicht immer mit diesem Gefühl durch die Gegend rennen, ich vernachlässige dann meine Kinder, weil das zerreißt ja auch viele Frauen. Absolut. Das macht sie ja auch unglücklich und dann fühlen sie sich weder dem Job gewachsen, noch ihrer Rolle als Mutter gewachsen.
Es ging ja auch neulich so ein Interview viral, wo eine Unternehmerin sagte, ich bin Unternehmerin, als ob ich keine Kinder hätte und ich bin Mutter, als ob ich kein Unternehmen hätte. Ich bin denke, uff, der Druck, der da aufgebaut wird, ist so gigantisch, weil natürlich, wenn wir Familie haben, dann sind wir nicht mehr 1:1 genau die gleichen, die wir vorher waren. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und das dürfen wir nicht versuchen wegzuorganisieren und oh Gott, es ist jetzt mein Makel, ich bin Mutter. Das heißt, wenn ich jetzt im Büro bin, wenn ich arbeiten bin, muss ich das verstecken, sondern nein, das ist was Gutes. Und das sollten, wie bei Fehlgeburten, das darf kein Tabu sein. Da müssen wir wirklich mit rausgehen und sagen, das ist auch eine Stärke von uns. Und da brauchen wir noch ganz viel Rebranding in den Köpfen.
Aber weißt du, was mich bei meiner Mutter wirklich überrascht hat? Meine Mutter hat, wir sind 5 Kinder zu Hause gewesen. Meine Mutter hat, als meine jüngste Schwester 4 war, wieder angefangen zu arbeiten und zwar Fulltime. 40 Stunden in der Bank, stressiger Job. Und wir, meine Geschwister und ich, haben immer gedacht, die arme Mama, die macht das wegen uns, damit wir das Haus bauen konnten, damit wir alle 5 eine gute Ausbildung bekommen und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, mir war die Arbeit so wichtig und weil du eben von Türen gesprochen hast und nach dem Motto, ich bin in dem einen Raum Unternehmerin, in dem anderen bin ich Mutter. Meine Mutter hat gesagt, wenn ich morgens die Türen hinter der Bank zumache, seid ihr weg. Und ich habe im ersten Moment gesagt, sie liebt uns nicht mehr. Aber sie wollte natürlich was ganz anderes sagen. Was sie sagen wollte ist, ich habe noch ein anderes Leben. Und ich bin gut bei dem, was ich tue. Und es gibt mir nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern eben auch eine Form von Bestätigung, von der wir ja alle wissen, die ist in der Familie häufig schwer zu bekommen. Ja. Weil du machst jeden Tag, du strengst dich an, du machst jeden Tag ganz, ganz viele Handgriffe, tausendfach. Und es ist nicht so, dass dir jeden Tag jemand sagt, du machst das aber ganz toll, Natascha.
Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich Mama oder Schatz, aber ich bin nicht Natascha. Wenn ich in Berlin bin, dann bin ich Natascha. Und ich kann das total nachvollziehen, dieses dann seid ihr weg, weil ich bin auch dann auf das fokussiert, was ich mache. Ich bin trotzdem ein anderer Mensch, weil ich Mutter bin, weil ich einfach andere, ich habe einen anderen Rucksack auf, aber auch mit Positiven. Ne? Ich habe auch nochmal, ich habe andere Blickwinkel und klar, und wenn dann Berlin am Hauptbahnhof so ein kleines Kind die Rolltreppe mir entgegenfährt, dann habe ich das Gefühl, da schießt doch nochmal die Milch ein, aber das ist ja auch gut und trotzdem will ich das nicht missen. Ich bin auch ziemlich früh von Anfang an nach Berlin gefahren und habe andere berufliche Reisen gemacht, weil ich auch gerne Natascha bin. Ich liebe es, Mutter zu sein. Ich liebe es aber auch, Natascha zu sein. Und das muss nebeneinander und nebeneinander.
Und es ist doch so bescheuert, von Frauen immer zu verlangen, dass sie nur das eine oder das andere können.
Ja, das ist auch einfach falsch.
Ich finde das eine Unverschämtheit. Sag mal, wenn du der Bundesregierung 3 konkrete familienpolitische Aufgaben geben könntest, jetzt, Was würdest du verlangen?
Also als allererstes, Familienpolitik muss Querschnittsaufgabe sein. Querschnittsaufgabe muss man vielleicht erklären, ne? Also Querschnittsaufgaben sind Aufgaben, die sind so wichtig und so grundlegend, dass alle Ministerien zuständig sind. Digitalisierung oder auch laut aktuellem Koalitionsvertrag Seniorenpolitik. So wichtig, Querschnittsaufgabe. Familienpolitik nicht. Erschließt sich mir nicht, warum, und bringt sehr viele Probleme mit sich.
Zum
ganz
Beispiel
konkret,
die fehlende Finanzierung.
Fehlende Finanzierung. Also ich glaube, das wäre wirklich was, um das grundlegend zu machen, weil es gibt viele Einzelmaßnahmen, ne? Elterngeld mal an die Inflation anpassen, das fände ich einen guten Schritt. Unser Modell, was wir gerade erarbeitet haben, Anspruch Elternteil 1, 12 Monate auf Elterngeld, Anspruch Elternteil 2, 12 Monate, fände ich super. Mutterschutz für Selbstständige liegt mir auch richtig am Herzen, weil dass du benachteiligt bist, wenn du, ne, was brauchen wir denn in Deutschland? Wir brauchen Gründerinnen, wir brauchen hier diese Self-Made-Mentalität. Das wird ja gerade immer kritisiert von Herrn Merz und Co., dass wir das zu wenig haben. Aber wenn du selbstständig bist, kriegst du keinen Mutterschutz. Was soll das denn?
Also, und es gibt so viel weniger Gründerinnen als Gründer?
Ja, kein Wunder. Kein Wunder. Oder auch Frauen, die dann sagen, ich kriege nur ein Kind, weil ich kann mir ein zweites gar nicht leisten, sonst geht mein Unternehmen, mein Business pleite. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Einzelmaßnahmen, aber für mich ist wirklich, diese Strukturen zu ändern, dieses Querschnittsaufgabe und wirklich in die anderen Wirtschaftsressorts reingehen oder in die anderen politischen Ressorts reingehen, Wirtschaft, Finanzen, Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. Das muss in den Köpfen ankommen, weil wir können im Familienausschuss so einen wunderbaren Zusammenhalt haben, wie wir wollen, wenn trotzdem alle gucken und sagen, naja, Familienpolitik und das ist alles nicht so ein Gedöns hier. Dann kommen wir im Endeffekt nicht weiter. Wir brauchen die Spitzen, die wirklich begreifen, wie wichtig Familienpolitik nicht nur aus Wertegründen, sondern ganz knallhart auch für die Wirtschaft ist und dann auch für die Zukunft des Landes. Und nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für unsere Demokratie. Weil wenn Familien sich nicht gesehen fühlen, nicht ernst genommen fühlen, wenn Familien gespiegelt wird, euer Alltag ist Gedöns, euer Alltag ist nicht wichtig.
Interessiert uns nicht.
Kein Wunder, fällt man dann viel mehr auf Populismus rein.
Na klar. Und Demokratie, weil wir ja immer wieder den Bogen schlagen, da geht es natürlich auch bei der Aktion Parität jetzt genau darum, weil ohne Frauen ist auch keine Demokratie zu machen. Du hast ja am eigenen Leibe erfahren und gezeigt vor allen Dingen, wie viel eine einzelne Frau politisch bewegen kann. Was würdest du denn einer Frau sagen, die ein Thema hat, dass sie eigentlich wahnsinnig pushen will, aber noch zögert, öffentlich aktiv zu werden?
Zögere nicht. Mach es, wenn du gerade die Kraftressourcen hast. Also das muss man auch sagen, ne? Wenn man sich in den Wind stellt, braucht man Kraft. Also wie gesagt, ich habe nach meiner Fehlgeburt erstmal 3 Jahre gewartet, bis ich das gemacht habe. Aber wenn du die Kraft hast und du hast ein Thema, hinter dem du stehst, für das du brennst, wo eine wirklich schallende Ungerechtigkeit ist, dann geh raus und such dir Verbündete. Du musst die Welt nicht alleine retten. Was mir noch ein ganz großes Anliegen ist, ist diese Solidarität untereinander.
Die gehört zur Demokratie ja auch.
Ja, die gehört definitiv dazu. Und die ist manchmal so ein bisschen abhanden gekommen, weil man dann, wir leben ja alle in unseren Bubbles und die eine Bubble feiert das und findet das mal wieder doof und die findet das doof. Und das denke ich mir auch immer, wir haben eigentlich alle gemeinsam, auch wenn wir in unterschiedlichen Bubbles sind, einen Gegner und das sind Extremisten. Und die haben gerade sehr, sehr viel Kraft und Raum bei uns und sehr viel Erfolg und
das
wir müssen viel mehr zusammenstehen.
Das ist das Stichwort, Natascha, weil ich wollte dich am Schluss nämlich um eine echt schöne Sache bitten, denn du hast ja dein erstes Kinderbuch geschrieben.
Ja.
Und das heißt, selber denken macht stark, wie du Populismus erkennst und die Demokratie verteidigst. Und ich dachte, du könntest uns doch ein bisschen draus vorlesen.
Ja, das kann ich sehr, sehr gerne machen. Es war auch spannend, das erste Mal ein Kinderbuch zu schreiben. Das habe ich ja noch nie gemacht. Und das ist jetzt für Kinder so ab 8. Weil mir einfach klar geworden ist, auch als Mutter, dass die Demokratie gerade nicht mehr den allerbesten Ruf hat. Und wenn wir das zu Hause so weitergeben, wenn zu Hause Kinder immer hören, wie Eltern auch sagen, ah, die Politikerinnen kriegen ja eh alles nicht auf die Kette, da macht eh alles überhaupt keinen Sinn, dann werden das keine kleinen, begeisterten Demokraten, Demokratinnen. Und deswegen muss man früh ansetzen. Und natürlich macht uns allen Populismus, gibt uns allen zu denken. Und deswegen war es mir wichtig, Populismus einmal zu erklären, Kindern, was ist das eigentlich? Weil wir werden unsere Kinder nicht dafür schützen können, dass sie mit Populismus in Berührung kommen. Wir können sie aber vorbereiten und dann eben auch ganz viel mit an die Hand geben, wie sie eben sich demokratisch engagieren können, auch als Kinder. Aber ich steige jetzt einfach mal ein. Ich habe das so ein bisschen genannt, den Populismus, die Wir-gegen-die-Politik. Und erkläre immer in so kleinen Blöcken, was ist das eigentlich? Was ist neu an der Wir-gegen-die-Politik? Populismus hat mehrere Bestandteile. Ein wichtiger ist der Gegensatz wir gegen die. Und diese Art der Politik ist eigentlich gar nicht neu. Denken wir nur einmal an früher. Als noch Königinnen und Könige Staaten gelenkt haben, war es ganz normal, die eigenen Interessen über die von anderen zu stellen. Das eigene Land stellte man über andere Länder und die Herrschenden stellten sich über die Beherrschten. Der König war sich selbst oft wichtiger als das Volk und baute zum Beispiel eher prächtige neue Schlösser als Kinderkrankenhäuser. Das war schon damals nicht sehr fair oder charmant, aber es hat sich auch niemand groß darüber gewundert. Kriege waren keine Ausnahme, sondern an der Tagesordnung. Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte deutlich verändert. Es gab hellere Kapitel in der Geschichte, dunkle und sehr dunkle. Aber ganz grob gesagt kann man zusammenfassen, dass die Entwicklung in den letzten 100 Jahren in vielen Teilen der westlichen Welt gezeigt hat, dass die Demokratie die beste aller Staatsformen ist.
Danke, Natascha. Jetzt kann ich dir nur wünschen, dass sich das Buch großartig verkauft. Ich kann es auch den Kindern wünschen, die es in die Hände bekommen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke.
Ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut. Vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte und mit dir sprechen durfte. Das hat großen Spaß gemacht.
Frauen und ihr Leben spielen in den Medien eine untergeordnete Rolle. Natürlich nicht hier bei mir, wie ihr jetzt an der Geschichte aus Schweden hört.
Hallo Bascha, wir müssen heute unbedingt über die neuen Migrationsregeln hier in Schweden sprechen und darüber, wie sie vor allem Frauen echt in Schwierigkeiten bringen können. Bis vor kurzem konnte man die schwedische Staatsbürgerschaft schon nach 3 Jahren bekommen, wenn man mit einer schwedischen Person verheiratet war oder zusammengelebt hat. Jetzt sollen daraus 7 Jahre werden. 7 Jahre, das ist eine wirklich lange Zeit. Dazu kommt, wer die Staatsbürgerschaft beantragen will, muss über längere Zeit ein Einkommen von ungefähr 2000 Euro brutto im Monat nachweisen. Nun ist es überhaupt nicht so, dass Frauen nach Schweden kommen, um sich dann von ihren Partnern abhängig zu machen. Ganz im Gegenteil. Viele arbeiten in Berufen, die für die Gesellschaft unverzichtbar sind. In Krankenhäusern, in der Pflege oder in der Altenbetreuung. Allerdings sind gerade diese Berufe oft nicht besonders gut bezahlt. Deshalb rudert die Regierung inzwischen schon wieder etwas zurück. Wichtige Berufsgruppen mit zu schlechter Bezahlung sollen ausgenommen werden. Aber viele Frauen arbeiten eben auch in der Gastronomie, oft zunächst in Teilzeit, während sie Schwedisch lernen. Sie gehen in Elternzeit oder verlieren in der derzeit schwierigen Wirtschaftslage ihren Job. Und plötzlich rückt die Staatsbürgerschaft wieder in weite Ferne. Mit Folgen für die ganze Familie. Ich habe mit Frauen gesprochen, die mir sagen, unter diesen Bedingungen trauen sie sich nicht, ein zweites Kind zu bekommen. Andere überlegen sogar, Schweden wieder zu verlassen und in ihr Herkunftsland zurückzugehen. Das alles fühlt sich jedenfalls nicht besonders nach Integration an. Eher nach Signalpolitik.
Hallo Regine. Schweden war in vielen politischen Bereichen so ein Vorbild für Europa. Und jetzt werden MigrantInnen auch dort drangsaliert. Das ist echt bitter. Regine Glas gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, jetzt bist du endlich dran. Hier ist Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun wieder ich. Und dieses Mal gar nicht in Rage, sondern in der amüsierten Verzückung derer, die sich wundert. Die Chefredakteurin der Taz, Barbara Junge, geht aktuell der Frage nach, ob es für das Vertrauen der Gesellschaft in die Medien notwendig ist, dass Artikel von Journalistinnen geschrieben werden, statt von der KI. Kurz zuvor war ein Ruck durch das Land gegangen, weil der Digitalminister wohl eben jenes Werkzeug für seine Reden benutzt haben soll. Ein Werkzeug wohlgemerkt, wegen dem man unter anderem ein Ministerium ausgerufen hat. Total süß. Sagen wir es mal so, viele Männer, die Weltgeschichte geschrieben haben, ob als Politiker, Wissenschaftler, Literaten, haben sich in großen Teilen der Intelligenz anderer bemüht und deren Gedanken, Thesen, Strukturierung, Zusammenfassung als ihre ausgegeben. Die Ehefrau oder Partnerin, die Sekretärin oder Assistentin in der Rolle derer, die die dahingeworfenen Gedanken des Gelehrten, des Intellektuellen aus der Luft auffängt und zu Papier bringt, die diese sortiert, strukturiert und verständlich formuliert, die Widersprüche ausmacht und vor allem durch ihre eigenen Thesen, Ideen, Wissen die Gedanken des großen Schöpfers bereichert oder ihm zur Verfügung stellt, sind legendär. Sophia Tolstoi, Elisabeth Förster Nietzsche, Emma Darwin, Clara Schumann, Raisa Gorbatschowa, Hillary Clinton. Das von Männern gähnend beschriebene Weltgeschehen ist voll weiblicher Intelligenz. Der Sachverhalt, dass Männer die Gedanken oder gar ganze Schriften von Frauen als ihre ausgeben und dafür in höchste Weihen gehoben werden, ist in dem vielfach ausgezeichneten Spielfilm Die Frau des Nobelpreisträgers aus dem Jahr 2017 mit Glenn Close in der Hauptrolle bestens abgebildet. Und ja, es wird auch Frauen geben, in deren Arbeit die Gedanken ihrer Partner und Berater eingeflossen sind. Aber das werden allein deshalb schon merklich weniger sein, weil es in der Vergangenheit für Frauen deutlich weniger Möglichkeiten gab, relevante Dinge zu sagen, als Männer sie hatten. Ach, herrliche Frage, ob die Glaubwürdigkeit derer, die schreiben, publizieren, sprechen, davon abhängt, ob sie selbst diese Gedanken hatten, diese Formulierungsgabe, die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte verständlich darzulegen, wenn es in der Vergangenheit auch keine Rolle gespielt hat. Wollen wir mal anfangen, das Schaffen und Wirken der großen Männer dieser Welt darauf hin zu durchforsten, ob ihnen nicht eine Frau mit ihrer Intelligenz geholfen hat oder gar für sie die Arbeit erledigt? Was mich bei der KI in Sachen Textarbeit am meisten beeindruckt, ist ihre Schnelligkeit. 120 Seiten für deren Zusammenfassung und Darlegung der Thesen die KI 3 Sekunden braucht. 4? Na, vielleicht 4. Wäre eine Auflistung der Reden und Publikationen von Männern möglich, die maßgeblich von Frauen beeinflusst sind? Die KI bräuchte Tage.
Hey und danke, liebe Silke. Und wenn ihr jetzt denkt, dass diese Folge zu Ende ist, täuscht ihr euch. Denn jetzt kommt die gute Nachricht. 6 Frauen, 6 Kontinente, 6 politische Kämpfe. Und das Ergebnis? Zum ersten Mal in der Geschichte der sogenannten Green Oscars gehen alle Preise an Frauen. Der Goldman Environmental Prize ehrt in dieser Woche Aktivistinnen aus Nigeria, Südkorea, Großbritannien, Papua-Neuguinea, den USA und Kolumbien. Diese Frauen haben gegen Ölbohrungen und Fracking gekämpft, indigene Rechte verteidigt, bedrohte Tierarten geschützt, Klimaklagen gewonnen und große Bergbauprojekte gestoppt. Ihre Erfolge zeigen, politische Veränderung beginnt oft nicht in Regierungen oder Konzernzentralen, sondern bei Menschen, die vor Ort nicht aufgeben. Denn Frauen kämpfen nicht nur für eine gerechtere Welt, sie verändern sie. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und bevor ihr geht, noch ein Wort von der amerikanischen Journalistin Jessica Valenti. Du bist nicht zu laut, du bist nicht zu klug, du bist nicht unweiblich. Mit dir ist nichts falsch. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.